Wir wollen miteinander beten. Lieber Vater, was wir in diesem Lied gesungen haben, das wollen wir dir auch nochmal mit Worten sagen. Dass wir dich ehren wollen als den lebendigen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat und der diese Schöpfung nicht nur gemacht hat, sondern sie erhält und Tag für Tag erneuert. Und wir gerade in diesen Tagen das vor Augen gestellt bekommen in ganz besonderer Weise. Und hab von Herzen Dank, dass du es auch bist, der uns gemacht hat und der uns erhält und der uns versorgt Tag für Tag. Wir ehren dich darüber und danken dir. Und wir danken dir, dass du dich nicht nur um unsere äußeren Lebensumstände gekümmert hast bis heute, sondern dass du dich auch um unsere Seele, um unser Leben, um unsere Zukunft, um unsere Ewigkeit gekümmert hast. Danke, Herr Jesus Christus, dass du gekommen bist, dass es dich gibt, dass wir an dich glauben können, dass du uns Glauben geschenkt und erhalten hast. Wir beten dich darüber an und danken dir. Und jetzt bitten wir dich auch um deinen Segen für diesen Abend, an dem wir hier zusammen sein können. Danken dir für dieses Geschenk, für dieses Vorrecht, zu hören von anderen, von ihrem Glauben, von dem, was ihnen wichtig ist. Und bitten dich, dass du Hören und Reden auch an diesem Abend wieder segnest. Dank sei dir, unserem Gott. Preis sei dir, unserem Vater. Wir ehren dich in Jesus Christus. Amen. Ja, ich freue mich über diesen Abend. Das ist ein ganz besonderes Vorrecht. Ich habe gerade gedacht, als ich da noch vor der Langensteinbacher Höhe im Norden meinen Dienst tat als Pastor da in Hamburg, wenn mir da jemand mal gesagt hätte, irgendwann mal wirst du an einem Abend gleichzeitig zusammen sein mit Rolf Schäffbuch und Friedrich Hensler, da hätte ich nicht viel Geld drauf gewettet. Ein besonderes Vorrecht. Schön, euch hier zu sehen, Rolf Schäffbuch. Schön, dass du schon da bist. Und ein ganz herzliches Willkommen an dich, Friedrich Hensler. Wir freuen uns sehr, dass ihr euch Zeit nehmt für uns. Das ist nicht selbstverständlich. Und das ist ein ganz großes Geschenk an uns, dass ihr hier seid und ein Stückchen Zeit teilt und Erfahrung und biblischer Lehre und Glauben. Und wir sind absolut die Beschenkten. Habt herzlichen Dank dafür. Bevor wir jetzt gleich Friedrich Hensler hier die Kanzel geben und den Raum, die Zeit geben, möchte ich noch auf Literatur, Bücher hinweisen. Wahrscheinlich haben Sie es ja schon entdeckt, wenn Sie rausgehen aus dem kleinen Saal auf der linken Seite, da sind die Referenten dieser Seniorentagung ausgelegt. Nein, nicht die Referenten, die Bücher der Referenten sind dort ausgelegt. Und dazu gehört natürlich auch Bücher von Friedrich Hensler. Gerade das, was auch an Persönlichen aus seinem Leben mit Glauben verbunden weiterzugeben ist, findet sich in diesen beiden Büchern. Zum einen Denkanstöße aus dem Leben und zum anderen Variationen in Dur und Moll. Variation in Dur und Moll hat den riesen Vorteil, dass der Preis schon runtergesetzt ist. Also für alle, die da noch ein Schnäppchen süddeutsch geprägt mit bei machen wollen, denen sei insbesondere das empfohlen. Also das liegt draußen aus. Und dann gibt es das sogar noch als Hörbuch, ebenfalls auch als eine CD, was in diesem Buch hier eben geschrieben steht. Also kann ich ihn von ganzem Herzen empfehlen. Ist gut, ein gut zu lesen, auch spannend zu lesen, interessant zu lesen. Und Sie kriegen ein Stück deutscher Nachkriegsgeschichte bis in die aktuelle Zeit mit hinein aus einem, der die letzten Jahrzehnte dort erlebt und ganz entscheidend auch mitgeprägt und gestaltet hat. Ebenso Denkanstöße. Also, wenn Sie nachher rauskommen, dann haben Sie schon die richtige Lektüre. Heute Abend werden Sie es praktisch dafür erwärmt und dann haben Sie gut heute Nacht was zu tun, wenn Sie nicht schlafen können, was Gutes zu lesen. Das ist immer eine hilfreiche Sache. Heute Nacht habe ich auch gedacht, also so gegen zwei, immer noch nicht. Ich dachte, dass ich schlafe, jetzt stehe ich auf, jetzt reicht's wieder. Und dann ist es gut, wenn man ein gutes Buch zur Hand hat und entsprechend was Sinnvolles lesen kann. Also, herzlich willkommen, Friedrich. Darf ich dich bitten, uns gleich mit hineinzunehmen in dein Thema mit Freuden alt sein.
Ja, ganz herzlichen Dank für diese so besonders freundliche Begrüßung hier. Ich muss sagen, das ist für mich auch schon etwas Besonderes, denn ich habe seinen Vater jetzt seit fast 60 Jahren nicht mehr gesehen und heute Abend zum ersten Mal. Er war bei unseren ersten Pfingstjugendtreffen, war er einer der Hauptreferenten damals und ich bin heute noch dankbar. Da war Bewegung da. Das ist einfach schön. Und wenn ich unsere Schwestern sehe, dann denke ich, ich habe noch zu Hause einige Briefe von der Schwester Eva von Dillewinkler, die sie an meinen Vater geschrieben hat. Und das sind einfach, da ist sofort wieder der Kontakt da. Danke. Mit Freuden alt sein. Nun möchte ich gar nicht so viel darüber sagen, weil wenn Sie das an mir nicht merken, dass ich mit Freuden alt bin, dann hat das alles gar keinen Sinn. Ja. Hoffentlich merken Sie das. Ich habe drei Teile heute, so wie es ist keine Predigt, ich soll ja auch erzählen. Das erste ist, das ist mehr ein bisschen humorig, wo man sich im Alter so ein bisschen auf die Schippe selbst nimmt. Ja. Das zweite, das sind tiefere Gedanken zum Alter. Und das dritte, das ist wie ein 70-Jähriger der Bibel, was der uns zu sagen hat und was das nun auch zum Beispiel in meinem Leben zu tun hat. Und danke, dass ich hier sein darf. Bei der Seniorenkonferenz, nachdem ich schon über 50 bin, ist es ja immerhin ganz schön. Ja. Älter werden. Alles ist weiter weg als früher. Es ist zweimal so weit bis zur Ecke. Und nun ist auch noch ein Berg dazwischen, habe ich gemerkt. Ich habe es aufgegeben, zum Bus zu rennen, denn er fährt jetzt schneller weg als früher. Es kommt mir auch so vor, als würde man heute die Treppen viel steiler machen. Haben Sie übrigens schon gemerkt, dass Zeitungen auch kleinere Schrift haben? Es hat ja überhaupt keinen Sinn, irgendjemand etwas zu bitten, etwas vorzulesen, denn jeder spricht so leise, dass man es kaum hören kann. Und übrigens, die Kleider, die sind ja auch so eng geschneidert, besonders um Hüfte und Taille. Ich kann mich kaum bücken, um die Schuhe zuzubinden. Auch die Menschen haben sich verändert. Sie sehen viel älter aus als ich so alt war wie Sie. Und kürzlich, da traf ich eine Klassenkameradin, die ist so gealtert, dass sie mich gar nicht erkannt hat. Und als ich heute Morgen so meine wenigen Haare bürstete, dachte ich an die Ärmste. Als ich mich im Spiegel sah, merkte ich, dass sogar die Spiegel heute nicht mehr das sind, was sie früher einmal waren. Kein Wunder, dass die Europäische Union das Jahr 2012 als ein Jahr des aktiven Alterns und der Gerechtigkeit der Generationen ausgerufen hat. Und das zum 1. April als Aprilscherz die Tagesschau die älter werdenden Menschen auf die Schippe genommen hat, indem sie gesagt hat, es gibt nicht nur eine Abwrackprämie für Autos, sondern eine Abwrackprämie für Zahnersatz. Und das wieder aus ungewöhnlich gut informierten Regierungskreisen erfuhren wir vorab, dass auch dieser Gesundheitssektor gefördert werden kann. Ich möchte es nicht alles vorlesen, aber es ist ganz interessant. Und mit dem Älterwerden, da kommen dann natürlich die Fragen über Vergangenheit und Gegenwart, kommen manchmal auch dumme Fragen. Ich frage mich zum Beispiel, wenn Schwimmen schlank macht, was machen denn die dicken Blauwale falsch? Ja. Oder eine Thermoskanne hält im Winter warm und im Sommer kalt. Ich frage mich immer, woher weiß die Kanne, wann Winter und wann Sommer ist. Ja, und mit dem Alter, dann ist es eben so, dass man sich gerne auch verspricht. Man verhaspelt sich, man verstolpert sich, weil alles schneller gehen muss, dauert es eben auch ein bisschen länger. Man lernt zuhören, ohne mit der Wumper zu zicken, gell? Und redet häufig in Serpentinen, spricht manchmal in Raten. Und vielleicht wünscht man sich, dass es mehr Menschen und weniger Leute gäbe. Gell? Und im Übrigen hält man die Meinung geheim, die man von sich selber hat. Oft stört man sich dann natürlich auch an Leuten, die in einer Stunde länger da bleiben als andere in einer Woche. Und man hat auch nicht mehr so die Tierliebe für die Menschen. und lässt sich viel leichter aus dem Konzert bringen. Ja. Manchmal sind wir in einer Zwicklage und dann ist ein gutes Rad teuer. Ja. Und trotzdem wird der Senior seinen Kritikern Ravioli bieten. Witzig wurde es allerdings erst, als jemand sagte am Schreibtisch, bitte schreiben Sie Ihren Namen laut und deutlich. Und sehr nett fand ich dann auch die telefonische Rückfrage. Sagen Sie einmal, sind Sie evangelisch, katholisch oder konfektionslos? Ja. Ja, Spaß beiseite. Aber das ist die Herbstrealität. Und es ist wunderschön, wenn wir auch über uns selbst lachen können. Das ist einfach wunderschön. Das ist ein Geschenk. Die Herbstrealität in unserem Leben, Gott mutet uns das zu. Aber alt werden muss doch keine Katastrophe sein. Das ist der Weg Gottes mit uns. Wir sind, wenn ich es mal biologisch ausdrücken darf, wir sind Herbstzeitlose mit Herbsterkenntnis. Ich habe neulich einen Satz gelesen, eine Gemeinde ohne Alte ist wie ein Auto ohne Kilometerstandsanzeige. Wir gehören dazu. Ich erwähnte vorher das von der Europäischen Union ausgerufene Jahr des aktiven Alters und der Gerechtigkeit zwischen den Generationen. Unsere Gesellschaft, die stellt sich schon Fragen, denen wir uns stellen müssen. Wie kann das Miteinander der Generationen für die Zukunft gestaltet werden? Was ist die Aufgabe der Älteren dabei? Zumal nach dem Seniorenbericht der Bundesregierung die Menschen bis weit ins achte Lebensjahrzehnt hinein etwas zu geben haben. Die Älteren haben ein Potenzial, das pures Gold ist, so sagte Bundesministerin Ursula von der Leyen. Ich denke, diesen Schatz, den gilt zu entdecken und nutzbar werden zu lassen. Und da stellt sich nun gleich ganz konkret die Frage, wo und wie werden die Gaben der Älteren so eingesetzt, dass sich die nachfolgende Generation entfalten kann? Zumal jede Zeit ja ihre eigene Herausforderung hat, der es sich zu stellen gilt. Man spricht heute ganz ernsthaft von einem freiwilligen sozialen Jahr für Ältere. Die bislang gängigen Konzepte sind zu speziell und greifen zu kurz. Es stellen sich aber auch die Fragen nach dem Sinn des Lebens. In der Zeit nach dem Eintritt in den Ruhestand. Es geht um nicht weniger als um Gottes Berufung nach dem Beruf. Zumal der Ruhestand nicht selten der längste zusammenhängende Lebensabschnitt eines Menschen ist. Ich würde grundsätzlich drei verschiedene Gruppierungen von Senioren unterscheiden. Senior ist nicht gleich Senior, die erste Gruppe. Die hat noch sehr viel Kraft und Kapazität, um sich einzubringen. Das ist der größte Teil der Senioren. Die zweite Gruppe, die ist voll und ganz damit beschäftigt, die eigenen Gebrechen, Krankheiten und Bedürfnisse gerade so auf die Reihe noch zu bringen. Und die dritte Gruppe, das ist die Gruppe, die alleine nicht mehr zurechtkommt und auf Hilfe angewiesen ist. Ich habe als Definition eines Seniors gelesen, ein Senior ist ein lebenserfahrener Mensch mit viel Zeit und Potenzial, aber abnehmender Kraft, dem manchmal geholfen werden muss, sich nicht nur um sich selbst und die eigenen Krankheiten zu drehen. Es ist immer schön, wenn Leute mich fragen, wie alt sind Sie denn, Herr Hensel? Dann sage ich, oh, Es ist ganz schwierig zu sagen. Wissen Sie, das verändert sich nämlich jeden Tag. Und es ist ganz interessant, man hat sofort dann die Frage weg. Man muss meistens nie eine Antwort geben. Erfahrungen und Entdeckungen im Alter. Da kann ich nur eins sagen, das Wort Alter sollte man gefälligst nicht benutzen. Das kann ich aus dem Nähkästchen sagen. Die Buchtitel, die wir im Titel mit Alter, wo das Wort Alter irgendwo vorkommt, das waren alles Flops. Es will heute keiner alt sein. Das ist so. Und die Zeitschriften vom Bundesverlag, als das 55 plus geheißen hat, das war auch ein Flop. Und dann hat man schnell umgetauft und hat Lebenslauf genannt. Seht ihr, läuft. Es ist ganz interessant. Es will heute eigentlich keiner alt sein. Wir stellen uns aber ganz bewusst unter die wunderbare Zusage des Wortes Gottes. Ja, ich will euch tragen bis ins Alter. Tragen. Und wenn man in die Bibel hineinschaut, stellt man fest, dass man auf eine ganze Reihe von Senioren trifft. Zacharias, Simeon, Hanna, das waren doch alles Botschafter Gottes. Ich denke auch an Abraham, habt ihr heute Morgen über Abraham gesprochen? Der war immerhin 75, als er losmarschiert ist. Daniel war wahrscheinlich genauso alt geworden, denn er hat immerhin noch den König Kyros erlebt. Ich habe vergeblich ein Wort in der Bibel gesucht, das Wort Ruhestand. Fehlanzeige. Ich habe es nicht gefunden. Und wenn ich den Hebräerbrief richtig verstehe, ist uns die Ruhe erst für den Himmel versprochen. Übrigens, das Wort Ruhestand ist eindeutig eine Erfindung des 19. Jahrhunderts. Jesus, das ist mir jetzt ganz wichtig, das zu sagen, Jesus will uns auch als ältere Menschen im Dienst haben, und zwar mit der ganzen Person, mit der ganzen Kompetenz und mit der ganzen Hingabe bis zuletzt. Wir dürfen ganz ruhig auch ein positives Selbstbild im Alter haben. Ich werde als Mensch des dritten Lebensabschnittes, Herbstzeitlose, mich mit den Veränderungen abfinden müssen. Und um dieser Lebensphase Aufgabe und Sinn zu geben, ich werde auch die Kompetenz vieler älterer Menschen erkennen. Dabei habe ich viele Möglichkeiten, zum Beispiel auch mein Gedächtnis auf Trab zu bringen. Es gibt übrigens ein katholisches Seniorenprogramm, das heißt sich Lima. Lima, Lebensqualität im Alter. Viele Tipps werden da gegeben für das Herbstleben des Menschen, aber sehr viele Tipps einfach von außen, äußerlich. Aber Lima, das muss doch viel mehr von innen kommen. Lebensqualität im Alter, das muss doch von innen kommen. Ich denke, meine Einstellung zum Alter hat einen größeren Einfluss auf die Lebensdauer als der Lebensstil. Viele Langzeituntersuchungen gibt es auch darüber. Es kommt gar nicht darauf an, wie alt man ist, sondern wie man alt ist. Das möchte ich also auch ganz bewusst sagen. Es kommt nicht darauf an, wie alt man ist, sondern wie man alt ist. Und darf ich das mal als in einem Beispiel sagen? Alternde Menschen sind wie Museen. Da kommt es nicht auf die Fassade an, sondern es kommt auf die Schätze im Innern an. Ich denke, das ist ganz wichtig, auch für unser Leben als ältere Menschen. Eine positive Einstellung zum Alter ist so wichtig wie Blutdruck und Cholesterinspiegel. Ich kenne manche Menschen, die haben früher sehr stark immer die Segnungen Gottes gezählt. Dankbar, heute zählen sie nur noch Kalorien. Und darf ich sagen, der dritte Lebensabschnitt, der mutet uns zu. Gott mutet uns diesen dritten Lebensabschnitt zu. Er will uns hinein in einen Lernprozess führen und stellt uns eindeutig die Frage, willst du wirklich leben als Älterer? Leben aus meiner Fülle? Oder willst du schon im Voraus sterben auf Raten? Noch einmal, alt werden muss keine Katastrophe sein, im Gegenteil. Noch einmal, alt werden, das ist der Weg Gottes mit uns. Und den wollen wir doch ganz bewusst und fröhlich annehmen und ganz bewusst diesen Weg auch mit unserem guten Herrn gehen. Denn ist das kein versteinertes Alter, auch wenn wir das Metallalter erreicht haben. Sie wissen, was das Metallalter ist? Die Zähne golden, die Haare silbern und die Schuhe voll Blei. Gell? Das ist das Metallalter. Gell? Wir haben aber auch als ältere Menschen einfach Altersaufgaben. Neben den Aufgaben für die Familie, für die Freunde. Paulus sagt, wir sind bekehrt zu dienen und zu warten. Ich habe da immer gesucht, ob er nicht irgendwo auch was steht noch von Ruhen. Ich habe es bis heute noch nicht gefunden. Vielleicht haben wir Schlafprobleme jetzt. Mehr Schlafprobleme als früher. Aber ich würde Ihnen vorschlagen, nennen Sie das einfach mal positiv und sagen, wir haben mehr Wachgelegenheiten. Die Gelegenheit, Wachgelegenheit, die Bibel zu lesen, Lieder zu lernen, zu beten. Ich muss ganz offen gestehen, ich bin schon seit Jahrzehnten ein sehr schlechter Schläfer, aber ich habe noch nie so viel Lieder auswendig gelernt wie zurzeit. Und es ist etwas Wunderbares, einfach so viele Bibelworte, Psalmen, das ist etwas Wunderbares. Und warum soll ich denn einfach als alter Mensch anfangen mit Schäfchen zählen? 1, 2, 3, 4, wenn ich schlafen kann, wenn ich direkt mit dem Hirten reden kann? Das ist doch einfach etwas Wunderbares. Nicht Schäfchen zählen, sondern mit dem Hirten reden. Dann haben wir die Zeitgelegenheit für Ruheständler, Zeitgelegenheit für die Begleitung von Menschen in ihrer Einsamkeit und auch zu zeigen, wie man mit den Begrenzungen des Alters umgeht. Die sind da, die können wir nicht wegreden, aber es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir Menschen das auch zeigen können, wie man mit Begrenzungen umgeht. Zum Beispiel, indem man Zeitgelegenheit für Fremdlinge, ist mir immer beim Durchlesen der Bibel immer wieder neu aufgefallen, wie die Fremdlinge genauso behandelt werden wie die Einheimischen. Meine Frau, die heute Abend leider nicht kommen konnte, eigentlich wollte sie, die hat neulich wieder eine Frau aus dem Iran eingeladen, so einer Frauenfreizeit. Und eine Frau, die große Probleme hat, weil sie einen Mann hat, der ist patriarchalisch, das ist gar kein Ausdruck dafür. Und diese Frau, die staunt über das, was sie dort sieht. Menschen voll Liebe, Botschaft der Hoffnung, Botschaft der Gewissheit des ewigen Lebens. Ist begeistert. Und ich denke, dass ja gerade Frauen einen ganz, ganz großen Zugang haben. Nicht wir Männer, das können wir vergessen zunächst einmal. Aber die Frauen haben einen Zugang zu den Frauen, weil die haben so viel, was sie nie im Leben bekommen. Darf ich sagen, diese Frau, die hat mir, das heißt eigentlich meiner Frau genauer gesagt, jetzt ein Paket geschickt. mit allen möglichen Früchten aus dem Iran. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem alles anfangen soll. Wir haben es zum großen Teil auch weiter verschenkt. Denn, aber einfach als Dankbarkeit. Und ich denke, dass diese Zeitgelegenheit für Ruheständler sollten wir ausnutzen. Das ist eine Aufgabe für Herbstzeitlose. Wir sind, anders ausgedrückt, Altersteilzeitarbeiter. Und nicht im Ruhestand, Altersteilzeitarbeiter. Ich denke, der Dienst für den Herrn erhält uns die innere Vitalität. Und die innere Vitalität ist so wichtig wie die äußere. Ich will das nicht unterschätzen, die äußere Vitalität. Ganz sicher nicht. Aber die innere ist so wichtig. Der Dienst für den Herrn, ich denke immer noch an den Bischof Otto Dibelius, ein Christ ist immer im Dienst, also das einmal so ausgedrückt, ich glaube, es gab auch ein Buch darüber, ein Christ ist immer im Dienst. Darf ich sagen, der Dienst für den Herrn, in der Offenbarung wird da einmal ein interessanter Hinweis gegeben, dieser Dienst für den Herrn, der hat auch bewahrende Funktion. Jetzt mal ein paar Gedanken über die Alterszeit. Alterszeit ist natürlich auch spannende Zeit. Alterszeit ist keine Krankheit. Es ist eine spannende Zeit. Aber man hat seine spannende Zeit mit Kindern, man hat seine spannende Zeit mit Enkeln. Und wenn die dann ihre Freunde auch noch mitbringen, dann wird es nochmal spannend. Ja. Und manchmal ist sogar in den Gemeinden, in denen wir sind, auch spannend. Ja. Aber darf ich sagen, ein Leben ohne Spannung, das ist, ja, das kann ich am Beispiel der Geige am besten erklären. Wenn die Saiten ohne Spannung sind, gibt es keinen Ton. Kann man nicht spielen. Ich denke, das ist ganz wichtig. Diese spannende Zeit, die wird uns nicht erspart, aber es funktioniert. Alterszeit ist auch Kompetenzzeit. Wie viel Lebenserfahrung sammelt sich in so einem langen Leben an? Natürlich, einer meiner früheren Mitarbeiter ist schon links beim Herrn, der hat mir einmal gesagt, weißt du, ich habe mir das immer so vorgestellt, da war der Himmel voller Geigen. Gell? Und dann plötzlich ist mir eine Geige nach der anderen runtergefallen. Gell? Werde ich nie vergessen, dieses Bild. Spannende Zeit, Kompetenzzeit. Wir dürfen auch einfach viel Lebenserfahrung an andere weitergeben. Nicht, dass wir sagen, du musst jetzt und so, das geht nur so, nein, Gott führt jeden Menschen extra. Alterszeit ist auch Trainingszeit für das Gedächtnis. Üben, das muss man üben, so wie es danken, das muss man üben. Auswendig lernen. Alterszeit ist auch gesegnete Transportzeit, unser Leben rüber zu transportieren, unser Erleben mit dem Herrn weitervermitteln. Ich denke, wir prägen viel, viel mehr, als wir das uns eigentlich vorstellen, durch unser ganzes Leben, durch unser ganzes Wesen. Wir prägen viel mehr. Da kam eine Dame auf mich zu, ich habe sie nicht gekannt, und dann sagt sie, wissen Sie, ich möchte mich eigentlich noch bedanken, Sie haben mir von 1972 sind wir miteinander zu einem Kongress nach Amsterdam gefahren. Und ich kann nicht rückwärts Zug fahren. Und ich habe das Ihnen gesagt. Und dann haben Sie einfach, beim ICE, heute geht es nicht mehr so einfach, aber damals ging das. Ich habe einfach den Sitz rumgedreht und da hat sie also von Stuttgart bis nach Amsterdam richtig fahren können. Nach 1972, jetzt bedankt sie sich dafür. Wir prägen oft durch Kleinigkeiten, von denen wir keine Angst, keine Ahnung haben. Können noch vieles andere erzählen. Kam bei uns ein Drohanruf im Verlag und so. Sie haben bis 14 Uhr 700.000 da und da zu deponieren. Wenn Sie das nicht machen, geht in Ihrem Verlag eine Bombe hoch. Und dann klickt es wieder. Ich habe sofort dann 3-4 Leute aus dem Betrieb geholt, dann sind wir miteinander auf die Knie gegangen und miteinander gebetet, Herr, jetzt was machen wir. Und da war auch jemand dabei, dessen Bruder bei der Kriminalpolizei war, und die hat ihn gefragt, und dann sagte er, das ist jetzt schon gelaufen, wenn Sie mir das sagen, dann muss ich handeln. Dann kam also die Kriminalpolizei, es wurde in Fangschaltung eingeschaltet, und dann kam auch schon der nächste Anruf, und man hat auch den dann erwischt und so. Aber interessant war dann, einer der Kriminalpolizisten hat gesagt, bei diesen Hunderttausenden von Büchern, da können wir ja 3 Wochen lang suchen nach einer Bombe. Ja. Und dann kam der Chef der Kripo, der nicht da war und wollte noch ein paar Dinge fragen mich und sagt, wie ist denn das? Und so, was können Sie vorstellen und so, wer das ist und so. Ich sage, keine Ahnung, keine Ahnung. Und dann guckt er mich an und dann sagt er zu mir, sagen Sie mal, wie kommt es eigentlich, dass Sie so ruhig sind? Wissen Sie, das ist so mein tägliches Geschäft und normalerweise bei einer Bombendrohung sind die Leute fürchterlich aufgeregt. Wie kommt es eigentlich? Ich wusste nicht, was antworten, habe auch dann geschwiegen. Und dann guckt er mich an und lächelt so leicht und sagt, ich habe das von Ihnen auch gar nicht anders erwartet. Da dachte ich, was sagt er? Da sagt er, wissen Sie, ich war vor 25 Jahren war ich mal bei einer Bibelfreizeit bei Ihnen dabei. Sie haben uns dort die Bibel ausgelegt. Ich habe das von Ihnen nicht anders erwartet. Verstehen Sie, wir prägen, ohne dass wir es merken. Das ist das Tolle, auch im Alter, dass wir das einfach erleben dürfen. Alterszeit ist auch geschenkte Zeit. Sonderzulage, da gucke ich jetzt eine Person hier im Raum besonders an. Sonderzulage, das ist es einfach, wenn wir in Freude und Dankbarkeit sagen dürfen, es ist jeder Tag ein geschenkter Tag, jeder Tag. Und wenn ich dran denke, dass als ich 26 war, kein einziger Arzt mehr mir eine Überlebenschance gegeben hat, dann muss ich einfach sagen, es ist Sonderzulage, jeder einzelne Tag. Und das ist ein Geschenk, das ist ein wunderbares Geschenk. Alterszeit ist aber nicht nur geschenkte Zeit, sondern auch Vorbereitungszeit mit Ewigkeitsaussicht. Wer zu großen Zielen unterwegs ist, der hält sich nicht an Kleinigkeiten auf. Und das ist einfach wunderbar. Ich habe mich sehr gefreut, als ich noch gar nicht so lange mal in Berlin am Grab von Johannes Rau war, mit dem ich ja doch einen recht persönlichen Kontakt hatte, und seinen Grabstein, einen großen Felsen gesehen habe. Und was steht drauf? Johannes Rau. Und dann einfach seine Daten. Und dann dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Hat mich sehr bewegt. Hat mich sehr bewegt. Vorbereitungszeit mit Ewigkeitsaussicht. Alterszeit ist auch Dienstzeit. Wir sind mit unserer beschränkten Zeit auch, ich erwähne das noch einmal, weil mir so wichtig ist, auch Fremdenführer. Wir haben so viele Millionen Fremdlinge hier in unserem Land. Und sind wir doch mal ganz ehrlich, sind wir selbst nicht auch Fremdlinge hier in dieser Welt? Alterszeit ist auch Beschränkungszeit. Wir können unserem Alter nicht mehr davonfahren, aber wir können die Prioritäten richtig setzen und mit Freuden auch das akzeptieren, dass wir nicht mehr für alles zuständig sind. Das ist auch etwas. Alterszeit ist auch Unabhängigkeitszeit vom Diktat des Zeitgeistes. Auch vom Diktat des Zeitgeschmacks, auch vom Diktat der Mode, ich sage das bewusst. Neulich hat eine unserer Lektorinnen, ich kam da mit dem Pulli an, und dann sagte er, das ist aber ein schöner, ist das ein neuer Pulli? Dann sage ich, ja, der hängt schon seit 35 Jahren bei mir im Schrank, der ist jetzt wieder modern. Und das ist einfach, dass ich das auch als alter Mensch erfahren darf. Kein Mensch muss müssen. Ist das nicht wunderbar? Alterszeit ist dann auch Rückdenkzeit und Rückdankzeit. Und das möchte ich jetzt ganz persönlich noch tun anhand eines Berichtes eines 70-Jährigen aus der Bibel und anhand meiner Lebensgeschichte. Oft ist ja ein Menschenleben schon auch ein Wechselbad. Und da muss ich sagen, das ist schon, war bei mir auch schon so ein Wechselbad. Ein arabischer Wunsch lautet, mögest du in interessanten Zeiten leben. Ich muss sagen, dieser Wunsch ist mir schon sehr früh erfüllt worden. Ja. Ich denke jetzt an eine Situation, immer wenn ich in Israel bin und dort die Linienbusse der Eged-Buslinie sehe, kommen Erinnerungen hoch, die berühmte Linie 18. Am frühen Morgen erschütterte eine Explosion die ganze Straße. Ich flog im Bett hoch in Jerusalem. Es war wieder ein Busattentat in Jerusalem. Viele Tote, wieder einmal. Und nicht das erste Attentat, das ich dort miterlebte. Wenige Stunden später wollte ich das Land verlassen. Das war natürlich verdächtig und suspekt. Strengste Kontrollen am Flughafen, wo ich mit meinem Koffer stand. Die Fragen der Sicherheitsbeamten, die prasselten nur so auf mich ein und sehr viel mehr als die sonst üblichen Fragen. Wer hat Ihren Koffer gepackt oder hat Ihnen irgendjemand was gegeben? Das kennen Sie wahrscheinlich auch, diese Fragen. Dann kamen noch die Fragen, wann kamen Sie denn nach Jerusalem? Waren Sie schon häufiger dort? Wo haben Sie sich aufgehalten? Wie lange haben Sie sich aufgehalten? Warum haben Sie sich aufgehalten? Habe ich gesagt, ich habe dort einen Vortrag zu halten gehabt. Ja, wo haben Sie den Vortrag gehalten? Das sagen der Kongresshalle. Ja, welche Zuhörer? Ja, sage ich, das waren die israelischen Botschafter. Wer war mit Ihnen? Wo haben Sie übernachtet? Waren Sie allein? Wo waren Sie heute Nacht? In welchem Hotel? Ab wann waren Sie heute Nacht? Und so ging das einfach. Und dann kam die Frage, was war denn das Thema Ihres Vortrags? Und dann sage ich, Antisemitismus in den Medien. Können Sie das beweisen? Aua, das war jetzt schwierig. Wie kann ich das beweisen? Und dann sage ich, ja, Sie können ja dort anrufen. Schließlich fällt mir noch das gedruckte Programmheft ein, das ich wie üblich natürlich im Koffer ganz zu unterst verstaut hatte. Und dann, ja, das ist Wechselbad des Lebens. Er liest dann das, da war der Vortrag mit eingedruckt, grüßt dann, und der Koffer war ihm dann vollständig schnuppe, er wollte nichts mehr davon. Wechselbad des Lebens. Wenden wir uns einem scheinbar friedlicheren Thema zu. Ich war da auch immer wieder an der Davidsquelle in Gedi. Natürlich in Gedanken bei David, der sich dort in diesen Höhlen versteckte. Und dabei dachte ich an den wahrscheinlich letzten Psalm, den David gedichtet hat, kurz vor seinem Tod, Psalm 18, so sehe ich es wenigstens, aus zwei Bibelstellen. Herzlich lieb habe ich dich, Herr. Meine Stärke, Herr, mein Fels, meine Burg. 70 Jahre alt war er, als er noch einmal sein Leben Revue passieren lässt. Und dieses Leben, das war ganz eindeutig ein Wechselbad des Lebens. Und jetzt erlauben Sie mir bitte, dass ich, wenn ich aus meinem Leben noch etwas berichte, wie es vorgesehen ist, dass ich mich dann an 10 Aussagen dieses Psalms 18 entlang bewege. Ich finde es interessant, in der Luther-Übersetzung steht als Überschrift über diesen Psalm: Dank für wunderbare Errettung und Vertrauen auf Gottes starke Hilfe. Das ist's. Vers 17, er streckte seine Hand aus. Als sechstes Kind geboren, als ich 10 Jahre alt war, waren schon 4 meiner Geschwister nicht mehr am Leben. Der Tod meiner Schwester im Alter von etwa 17 Jahren hatte mich sehr bewegt. Sie ist 8 Tage vorher zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen, bei einer Evangelisation in unserer Gemeinschaft. Und nun wird sie von Gott abgerufen, und in ihrem letzten Stündlein sagt sie noch zu meinem Vater: Ich habe noch die Bitte, Sekunde kam er sprechend, ich habe noch die Bitte, spiel mir den letzten Vers von dem Lied, die güldne Sonne, Kreuz und Elende, das nimmt ein Ende nach Mindestbrausen und Meersausen, leuchtet der Sonne erwünschtes Gesicht, Freude, die Fülle und selige Stille darf ich erwarten im himmlischen Garten. Dahin sind meine Gedanken gerichtet. Als mein Vater aus dem Nebenzimmer, wo das Klavier stand, in ihr Zimmer kommt, ist sie daheim bei ihrem Herrn, dem sie 8 Tage vorher ihr Leben ausgeliefert hatte. Sehen Sie, er streckt seine Hand aus. Das war ein erstes Ahnen in meinem Leben, dass es einen lebendigen Gott gibt. Vers 18, er errettete mich. Am 14. Februar 1943 kamen 3 Leute, SS-Führer, das heißt ein Hitlerjugendführer und 2 SS-Führer, um mich zu knebeln, warum ich nicht zur Hitlerjugend gehe, warum ich das abgelehnt hätte. Da hätte doch bestimmt mein Vater mir verboten. Ich habe gesagt, nein, das ist meine ganz eigene Entscheidung. Und Gott hat das wunderbar gemacht, denn für den nächsten Tag, der wird den 15., hatte ich bereits den Einberufungsbefehl zur Luftwaffe als Flakhelfer. Das war meine Rettung damals. Gott plant unser Leben, Gott gestaltet unser Leben, und er macht es so großartig, so wunderbar. Er errettete mich. Noch einmal, manche haben das vielleicht schon gelesen oder haben es auch von mir schon gehört, wie Gott mich aus einem Erschießungskommando herausholt, wo mir vorgelesen wurde, wenn Sie sich weigern, werden Sie heute standrechtlich erschossen. Und ich komme rein in einen Steinbruch und schreie zu Gott: Gott, wenn du existierst, wenn du eine Realität bist, dann müsstest du jetzt was tun. Und in den letzten Sekunden, ehe die ersten Schüsse fielen, da standen schon viele rum, die auch alle an diesem Tag erschossen wurden, kommt ein Offizier und guckt uns alle nochmal an, die wir schon da stehen, und er deutet auf mich: Dann kommen Sie mal her. Ich mache den Sohn und sagt er: Ich habe den weder vorher noch nahe gesehen. Sie brauchen nicht zu schießen. Sie haben die Aufgabe, die Toten zu versorgen. Er rettete mich. Verstehen Sie, das ist etwas Gewaltiges. Ich verstehe das so gut, wie der David das in seinem Leben erfahren hat. Vers 20, er führte mich ins Weite. Ja, ich war mit Begeisterung Bergsteiger, und dort habe ich dann auch in diesen jungen Jahren vieles gelernt, was Musik anbelangt, Musik und Seele, Studium. Vers 21, er tut wohl an mir. Mit 19 fragt mich ein Unternehmer: Sagen Sie mal, wie steht's in Ihrem Leben einmal mit Jesus? Ich hatte damals in diesem Steinbruch gesagt: Gott, ich will zu dir gehören. Aber das war noch nicht so konkret. Und dann schreibt er mir zwei Bibelworte auf. Eins davon ist 1. Johannes 1, Vers 7. Nach einem klaren Sündenbekenntnis. Das Blut Jesu Christi macht mich rein von aller Sünde. Das ist etwas Wunderbares. Das zu erleben. Herrschaftswechsel. Ich sage, Herr, jetzt nimm du das Steuer meines Lebens in die Hand. Du sollst nicht nur Ersatzrad sein, du sollst Steuerrad sein. Vers 23, er macht meine Finsternis Licht. Ja, dann war alles anders. Schwere, lebensbedrohliche Krankheit. Ich lag 8 Monate am Stück im Krankenhaus, aufgegeben, alle Berufsplanung über den Haufen geworfen, von den Ärzten aufgegeben. Und in dieser schwierigen, auch menschlich schwierigen Situation, körperlich schwierigen Situation, habe ich zum Herrn gesagt, Herr, du kannst machen mit mir, was du willst. Du kannst mich da lassen, du kannst mich wegnehmen. Du machst es schon richtig. Und von dem Augenblick an, schrittweise Gesundung. Ich weiß, damals habe ich darum gebetet, dass ich auch die richtige Frau kriege. Das ist ja auch wichtig für ein Menschenleben, gerade auch wenn man dann auch mehr in der Öffentlichkeit steht. Und wir haben uns einmal, das heißt, gesehen, bestimmt keine 100 Sätze miteinander gesprochen gehabt und dann 8 bis 9 Jahre weder etwas voneinander gehört noch voneinander gesehen. Plötzlich war mir klar, das müsste diese Frau sein, aber die hätte inzwischen längst verheiratet sein können. Aber Gott hat es wunderbar gemacht. Alle ihre Freunde haben gesagt, du kannst doch nicht so einen todkranken Mann heiraten, das ist doch unmöglich. Ja. So was macht man dort nicht. Ja, inzwischen sind wir in Kürze 55 Jahre miteinander verheiratet. Das ist ein Geschenk. Gott gestaltet ein Leben. Er macht meine Finsternis Licht. Vers 33, er rüstet mich mit Kraft. So wurde ich, nachdem es einigermaßen nach 3, 4 Jahren einigermaßen gut wieder, was heißt gut ging, in die Aufgabe eines Verlegers geschoben. Das wollte ich nie. Ich wollte immer eine Hühnerfarm aufmachen. Ja. Aber ich habe es nicht geschafft. Ja. Nicht geschafft. Wider Willen Verleger geworden. Konnte zunächst, mein Vater hatte einen kleinen Verlag gehabt, hat ihn zusammen mit meiner Mutter und einer Sekretärin gemacht. Ich konnte krankheitshalber nur 1 Stunde pro Tag arbeiten. Und so sind dann die Dinge weitergegangen. Wir konnten sehr vieles in den Osten liefern, legal und noch 10-fach mehr illegal. Und das ist einfach auch ein Geschenk, wie viele Menschen sich da eingesetzt haben. Oft 1, 2, 3 Jahre ihres Lebens dafür gegeben. Ich denke an einen Professor für optische Täuschungen, der die Autos umgebaut hat. Ein Fachmann weltweit auf seinem Gebiet und der einfach seine Aufgabe da gesehen hat, Bibeln und Literatur mit biblischem Inhalt in die Ausländer zu bringen. Es ist auch das ein Geschenk. Ich könnte da unwahrscheinlich vieles erzählen davon. Natürlich brachte mich das auch in den Stasi-Keller zum Verhör. Aber nach dem Verhör bei der SS wusste ich, wie man sich bei der Stasi zu verhalten hat. Ich war nur überrascht, wie viel die wussten vom Hänzler Verlag. Die haben mich an Dinge erinnert, die ich nicht mehr wusste, längst vergessen. Ja. Und das hat also, da braucht man gar keinen Kriminalfilm anzusehen. Das war im Keller, ganz düster. Eine Lampe hing runter, nur eine Lampe, Birne, kein Schirm. Ein Tisch, unten hat man gesehen, das Tonband läuft mit und 2 Stasi-Offiziere und dann ging es los. Hochinteressant, kann ich nur sagen. Aber auch da, er rüstet mich mit Kraft. Es ist wunderbar. Dieses Verhör hat dazu geführt, dass wir gemerkt haben, dass die politische Stelle mit der wirtschaftlichen Stelle kaum Kontakt hat, drüben in der DDR. Und das haben wir natürlich ausgenutzt und dadurch sind einige hunderttausend Publikationen hinübergewandert. Vers 34, er macht meine Füße gleich den Hirschen und stellt mich auf meine Höhen, sagt David. Unbegreiflich, wie man da, auch durch die Verlagsarbeit wurde ich dann eingeweiht oder kam ich hinein in die Arbeit unter Politikern, Verantwortung vor Gott und den Menschen. Kam 1976 kam die erste Einladung zu diesem nationalen Gebetsfrühstück. Und die Amerikaner sagten das, für uns ist Deutschland ein weißer Fleck auf der Landkarte. Schickt doch endlich einmal deutsche Politiker, dass sie etwas von Jesus erfahren. Wir haben das auch versucht, einige gleich mitzunehmen. Nein, ich habe im Fernsehen einen dieser Leute wieder gesehen. Bundestagsabgeordnete, aber wir haben wahrscheinlich auch die Falschen eingeladen am Anfang. Aber unser früher Minister Wilhelm Hahn, der war auch mit dabei. Und ich muss sagen, dass, für ihn war das sehr, sehr wichtig. Und so kamen wir eben in diese Politikerarbeit. Im dritten Jahr hat dann ein württembergischer Landtagsabgeordneter Feuer gefangen. Und dann konnten wir von da an jedes Jahr bis heute deutsche Politiker mitnehmen, damit sie etwas von dem erfahren. Unter anderem auch, vielleicht, dass ich das erzähle, noch Manfred Wörner, der damalige Verteidigungsminister, das heißt, zuerst war er nur Abgeordneter, 1979 war das, da war er CDU-Abgeordneter, später ist er ja dann der Verteidigungsminister geworden, dann kam diese unselige Geschichte mit dem General Kissling. Und später hat sich herausgestellt, alles von der Stasi eingefädelt. Es war alles verlogen, was die Presse damals über ihn geschrieben hat. Alles verlogen. Aber Manfred Wörner hat es sehr getroffen. Er hat dann 4, 5 Krebsoperationen gehabt von Brüssel, als er dann dort der Generalsekretär der NATO war von Brüssel. Hat er mal geschrieben, ich kaufe Ihre Bücher am Büchertisch in Brüssel. Ich habe heute noch mindestens 20, 25 Briefe von ihm. Und dann, nachdem es ihm gesundheitlich sehr schlecht ging, hat er seine Beerdigung vorbereitet. Er hat genau vorgeschrieben, welche Bibelworte gelesen werden, hat vorgeschrieben, welche Liedverse gesungen werden, hat sogar vorgeschrieben, wer die Predigt halten sollte. Er wollte unbedingt, dass der Theo Sorg das macht. Und dann hat er noch vorgeschrieben, welcher Predigttext das sein soll. Ja. Und der Theo Sorg sagt zu mir, ich habe über diesen Predigttext bestimmt in Jahrzehnten bei keiner einzigen Beerdigung gepredigt. Sein Wunsch war dieses Wort, durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesaja 53. Und das war bei dieser Predigt überhaupt in der Kirche damals im Trauergottesdienst. Das war Evangelisation für Generäle. Die ganze Kirche voll mit den ganzen Würdenträgern der NATO und eindeutige Predigt. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Vers 38, er macht unter mir Raum zu gehen. Diese Arbeit hat uns natürlich dann nach Bonn geführt, dort haben wir im Bundestag auch so eine Gebetsgruppe angefangen. Übrigens, Baden-Württemberg hat den Anfang gemacht mit dem Landtag 1979, 1981 dann in Bonn und seither in Berlin. Wir sind sehr dankbar, dass wir einige wirklich gläubige Leute jetzt als Abgeordnete in Berlin haben. Das ist ein Geschenk, das ist ein wirkliches Geschenk. Wir sollten täglich für diese Leute beten, das ist wichtig. Aber so hat sich der Raum geweitet, Washington, Moskau, Peking, oft Israel, Warschau, Budapest und sonstige Länder. Erst vor 14 Tagen war ich zusammen mit dem früheren Ministerpräsidenten Günter Beckstein. Da wurde er in einer kleineren Runde gefragt, wie er denn eigentlich, nachdem er so viele Jahre lang Innenminister war und viele Entscheidungen treffen musste, die einfach so nicht, wo er auch Fehler macht. Zum Beispiel, er sagt, da musste ich permanent auch Leute abschieben und wusste manchmal, das ist falsch, aber ich musste es machen. Und. Er sagt, ist gefragt worden, Herr Beckstein, wie haben Sie das verkraftet? Dann sagt er ganz fröhlich und locker, sagt er, ich habe das nur machen können unter dem Gesichtspunkt der Vergebung, weil ich wusste, dass Jesus für meine Sünde gestorben ist und dass ich einfach wusste, ich habe Vergebung erlangt. Schon bewegend. Ich könnte vieles darüber noch erzählen, aber ich sehe, die Uhr rennt weiter. Vers 41, er gibt mir meine Feinde in die Flucht. Es gibt natürlich, wenn man so in der Öffentlichkeit steht, gibt es natürlich auch, muss ich sagen, immer wieder Probleme. Man wird angegriffen, kann sich oft gar nicht verteidigen. Manchmal ist es auch besser, man verteidigt sich nicht. Ich habe erst neulich zum Beispiel aufgrund von dem Bericht über die Erschießung habe ich einen Brief von einem Mann bekommen, der gesagt hat, Sie haben mich enttäuscht. Sie hätten da unbedingt schießen müssen, Sie hätten doch daneben schießen können. Da habe ich nur gedacht, Mann, du hast keine Ahnung von einem Dampfschiff. Ja. Wenn man in so einer Situation ist, wo es darum geht, entweder er oder ich, und Gott hat ja da wunderbar eingegriffen, dem ich nicht schießen musste. Aber große Probleme hatten wir mit zwei Satanskirchen. Und das sind einfach auch Dinge, das läuft alles so im Verborgenen. Und die haben dann wollten große Prozesse machen. Die eine Satanskirche hat gleich den ersten Streitwert gleich mit 500.000 angesetzt. Und ich muss sagen, das hätte damals auch schon das Ende des Betriebes bedeutet. Das sind dann Dinge, wo man auch einfach weiß, unser Herr ist größer und ist stärker. Und wir haben gebetet. Als ich am Morgen aus dem Haus gehe, liegt in meinem Fach, wo normal die Post, also sagen wir mal im Postfach, liegt ein großes Kuvert A4, so dick, ohne Adressat und drinnen nur Akten über diese Satanskirche. Es muss ein Insider gewesen sein, es kann gar nicht anders sein. Ich weiß bis heute nicht, wer das war. Und diese Akten, die haben mir so viel Information gegeben, dass wir sofort die zeigen konnten und dann ist es gar nicht zum Prozess gekommen. Er gibt mir meine Feinde in die Flucht und der David, der hat ja wirklich was davon verstanden, wirklich. Vers 44, er hilft mir. Ja, wenn man dann auch durch Wachstum des Betriebes ein bisschen erfolgsverwöhnt ist, macht einen großen Neubau und modernste Vertriebsanlage, die für Bücher heute noch die modernste ist in der Bundesrepublik und die funktioniert nicht. Das heißt, sie ist zu langsam. Und dann bricht zur selben Zeit die größte amerikanische Schallplattenkette zusammen mit etwa 1000 Läden, wo unsere Waren waren. An diesem Tag 1 Million verloren. Dann hatte ich einen Vertrag über ein besonderes Projekt, auch mit Amerika. Und die haben, um das nun ganz klar zu sagen, dass sie sehr interessiert sind, dass es echt ist, haben sie $25.000 vorausbezahlt. Und dann hatten wir einen Vertrag aufgesetzt über 3,5 Millionen, abgemacht, wir treffen uns in Los Angeles zum Unterschreiben, und ich sitze dort Stunden und Stunden, es kommt niemand. Dann habe ich den Mann, der die ganze Sache eingefädelt hatte, angerufen, und dann sagte er, ja, ich muss dir leider eine Mitteilung machen, diese Firma hat das gesamte Establishment, das heißt die gesamte Führungsmannschaft, 18 Mann noch am Tag vorher entlassen. Das heißt, den Vertrag kannst du vergessen. An einem Tag 3,5 Millionen verloren. Verstehen Sie? Das ist manchmal gar nicht so einfach. Nicht so einfach. Denn Falschbeurteilungen natürlich auch von Leuten. Und manche Freunde sind dann auch seltsam still. Und trotzdem, es ist ein Geschenk zu wissen, wie es dann einfach auch nahtlos weitergehen konnte. Er hilft mir. Vers 44, er hilft mir, auch wenn er es ganz anders macht, als ich mir das vorgestellt habe. Das ist das Wunderbare und das Großartige. So, wenn Sie jetzt genau diese 10 Fragen, das heißt diese 10 Sätze beobachtet haben, haben Sie beobachtet, dass in allen 10 Sätzen ein Wort vorkommt. Und wie heißt dieses Wort? Er heißt das, gell? In allen 10 Sätzen. Er streckte seine Hand aus. Er errettete mich. Er führte mich ins Weite. Er tut wohl an mir. Er macht meine Finsternis Licht. Er rüstet mich mit Kraft. Er macht meine Füße gleich den Hirsch und stellt mich auf meine Höhen. Er macht unter mir Raum zu gehen. Er gibt mir meine Feinde in die Flucht. Er hilft mir. Er ist es, der ein Leben gestaltet. Und das ist das, warum man wirklich fröhlich und getrost sein kann. Und ich weiß, dass im Wechselbad des Lebens jeder Tag meines Lebens ein geschenkter Tag ist, den ich auch ganz intensiv leben kann, fröhlich leben kann, in dem Wissen, ich bin nie allein. So wie David das ausdrückt. Anders gesagt, sicher in unsicheren Zeiten. Gott führt den Plan meines Lebens hinaus. Er hat die Filmrolle meines Lebens in der Hand und weiß, wie der Film aufhört. Und hat von dieser Weitsicht her alles, auch im Wechselbad des Lebens, großartig geplant und die besten Entscheidungen für mein Leben getroffen und mich bei allen Wellenschlägen trotzdem gewiss gemacht. Und im Übrigen ist Gott mir im Wissen um das, was für mich gut ist, immer eine Ewigkeit voraus. Anfänglich sagte ich noch, alles im Leben ist Geschenk, auch das, was in unserem Leben gelingen konnte. Und das sagt mit etwas anderen Worten der Prophet Jesaja, das ist auch für mich, auch für mein Leben gültig. Jesaja 26, Herr, du wirst uns Frieden schaffen, denn alles, was wir ausrichten, das hast du uns gegeben.
Mir bleibt zu sagen, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich hätte noch lange dir zuhören können, ich hätte die Uhr wegnehmen müssen, dann wäre das nicht so aufgefallen. Hab ganz herzlichen Dank für alle 3 Teile, für einen humorvollen Start und für einen Einblick in das, was Altern bedeutet, und ganz besonders auch für die 10 Punkte aus dem Psalm 18. Danke, dass du uns hast reingucken lassen in dein Leben. Danke für dieses Zeugnis zur Ehre Gottes. Wir wollen miteinander beten. Lieber Vater, wir wollen dir danken für diesen mutmachenden Abend. Danke, dass du der Herr bist in jeder Phase und jedem Abschnitt unseres Lebens. Danke, dass du der Träger bist, der nicht loslässt. Danke, dass du es bist, der jedes Leben einzigartig plant und gestaltet und dass wir uns auf dich absolut verlassen dürfen. Danke auch für das, was wir an diesem Abend hören konnten. Wir geben dir darüber die Ehre. Gerne nehmen wir das auf aus dem, was wir gehört haben und möchten dich an diesem Abend besonders für die bitten, die in unserem Land Verantwortung tragen und gleichzeitig an dich glauben. Wir möchten dich ganz besonders bitten, dass du sie segnest, auch gerade in diesen Tagen, in den Entscheidungen, die sie zu treffen haben. Und dann wollen wir dich auch herzlich bitten für Friedrich Hensler, möchten dich bitten für den Verlag, für alles, was da auch an christlicher Literaturarbeit geschieht, in ganz unterschiedlicher Weise. Lass auch diese besondere Sprache deiner Verkündigung weiter ihre Frucht bringen, auch in unserem Land. Segne auch ihn persönlich, seine Frau, seine Familie, mit allem, was dazugehört. Wir wollen dir die Ehre geben und dir danken. Begleite ihn bewahrend nach Hause, sei auch bei uns hier in diesem Haus. Du bist unser Herr, unser Gott. Deine Augen sind offen über uns. Wir ehren dich. Amen.